Wie heilig ist jetzt diese Stätte? Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Hier ist jetzt die Pforte des Himmels. Der Friede des Herrn sei mit uns. Amen. Wir legen unserer Predigt als Abschluss der Gemeindetage zugrunde ein Wort, das Paulus aus dem Gefängnis schreibt. Kolosser 4, Vers 3. Und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, zu reden das Geheimnis Christi, darum ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich es soll reden. Wir falten die Hände. Herr Jesus Christus, nun ist Ewigkeit. Wir grüßen dich, den anwesenden Herrn. Nun gib jedem von uns etwas Persönliches von dir. Amen. Meine Lieben, jetzt haben wir 4 Tage hinter uns, Gemeindetage unter dem Wort. Als vor 20 Jahren unser Mitarbeiter Friedrich Alfringhaus die Anregung dazu gab, dass wir auch in Lüdenscheid Gemeindetag unter dem Wort abhalten würden, da waren wir erst so ein bisschen verzagt. Wird die Gemeinde kommen? Wird die Botschaft angenommen in einer Zeit auslaufender Kirchlichkeit? Gott hat uns beschämt. Im wachsenden Maße kamen Menschen weit über den Kirchenkreis hinaus zu den Abenden. Und in diesem Jahr war es noch voller als in früheren Jahren. Und viele von uns sind weit hergekommen und haben sich nicht gescheut, die weite Strecke zu fahren. Wie wunderbar, dass wir nun heute noch einmal unter dem Evangelium zusammen sein dürfen, nach den Lobgesängen des Chores, die uns das Herz warm und hell gemacht haben. Jetzt kommen wir auf den Text. Paulus schreibt aus dem Gefängnis, nicht vom Studierzimmer, aus dem Gefängnis und hat 3 Anliegen. Erstens, betet für uns. Zweitens, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue. Und drittens, dass ich verkündige, offenbar mache, das Geheimnis Christi. Betet für uns. Kennen Sie das? Fürbitte nennt man das. Üben meine Frau und ich jeden Morgen für viele Menschen. Vom Bundespräsidenten angefangen, über andere, Bekannte und Nichtbekannte, bis hin zu einsamen, Kranken, Schwermütigen und solchen, die viel Kreuz zu tragen haben. Fürbitte ist Fernwirkung über den Thron Gottes in das Leben anderer Menschen hinein. Fürbitte hat Auswirkungen, auch wenn wir das im Augenblick nicht sehen. Bin mal gespannt, im Himmel all die Menschen kennenzulernen, die für uns und für mich gebetet haben. Kennen Sie solche auch? Solche, von denen Sie vermuten und wissen, dass Sie für die beten. Beten Sie auch für solche? Ich habe auf meinem Fürbittezettel über 300 Namen stehen, neben all denen, die ich gar nicht aufschreiben brauche, für die ich immer bete. Fürbitte stellt den anderen unter die besondere Aufmerksamkeit Gottes. Wunderbar. Fürbitte ist ein Segenseinfluss, über dessen Wirkung wir uns gar nicht genug erweisen können. Fürbitte, Fernwirkung über den Thron Gottes in das Leben anderer Menschen hinein. Betet für uns. Jetzt kommt das Zweite. Dass uns gegeben werde eine offene Tür des Wortes. Paulus hat sich ja auch dafür gebetet, dass Gott ihm Türen auftut, zum Glauben, zum Menschen hin. Aber er braucht Fürbitter, Mitbeter, wo der unerkannten Macht von der Gläubigen beten. Ohne das wird nichts vollbracht, so in Freud als Nöten. Er hat es ja selber erlebt, dass ihm die Tür aufgetan wurde zum Glauben, auf dem Wege nach Damaskus. Er war doch ein Christushasser, ein Christenverfolger, hatte Haftbefehle in seiner Rocktasche und wollte in Damaskus einen großen Beutezug tun, in dem er viele verhaften lassen konnte. Aber Gott hat es anders vor. Mitten auf dem Wege wird er von einem himmlischen Licht überfallen. Und eine Stimme ruft, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Fragt Paulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das ist wunderbar. Nicht immer macht Gott das so auf kurios, wunderbare Weise, dass er jemanden auf sich aufmerksam macht. Aber hier war es so. Und darum schreibt Paulus im Galaterbrief, als es Gott gefiel, seinen Sohn Jesus in mir offenbar zu machen. Da tat Gott die Tür auf. Anderes Beispiel, Apostelgeschichte 16. Paulus spricht in einer Frauenversammlung in Philippi. Unter diesen Frauen ist auch eine Modistin, Lydia mit Namen. Die ist keine Jüdin, aber nimmt gastweise am Gottesdienst teil, weil sie eine Suchende ist. Sind sie auch ein Suchender? Suchend nach dem Sinn des Lebens, nach dem letzten Halt, nach dem Fundament. Und dann heißt es, als Paulus predigt, der tat der Herr das Herz auf. Wunderbar. Oh, wenn das heute passierte. Dem und der tat der Herr das Herz auf. Dass sie sich an das hielt, was Paulus sagte. Und so wurde die prächtige Wohnung der Modistin Lydia das erste Gotteshaus in Europa. Wunderbar. Andere Beispiele. Martin Luther, wir leben ja im Gedenkjahr an seinen Todestag. Er rang um die Frage, Peter Hahn hat es gestern Abend eindrücklich uns gesagt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Luther hat es auf vielfache Weise versucht, Gott gnädig zu stimmen, Frieden mit Gott zu bekommen, aber es geriet nicht, bis er an einem Tag im Jahre 1512 im Turm des Klosters zu Wittenberg bei der Vorbereitung einer Vorlesung auf Römer 1, Vers 16 stieß. Ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht, seine Kraft Gottes für alle, die darin glauben, denn darin wird geoffenbart die Gerechtigkeit, die Richtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus dem Glauben. Und er hatte versucht, vorher immer mit 1000 religiösen Klimmzügen die Nähe Gottes zu erringen. Und da wurde ihm deutlich, gerecht, aus Gnaden, durch den Glauben, ohne mein Zutun, ich armer kleiner Marschierer, darf ruhen in der Tatsache, dass Gott seinen Sohn Jesus gesandt hat, zur Heil, zur Rettung für uns. Und Luther schreibt von jener Stunde, da wurde mir die Tür zum Paradiese aufgetan. Die Tür zum Paradiese. Und fortan lebte und sprach ein anderer Luther. Das merkte die Gemeinde, der Kanzel. Der hat ja Glaubensgewissheit. Der weiß, an wen er glaubt. Der ist los von aller frommen Selbstverkrampfung und ruht in der Fürsorge und Seelsorge Jesu und in der Tatsache, dass Christus für ihn die Hand ins Feuer gehalten hat am Kreuz auf Golgatha. Und dass er nun unanklagbar ist bis in Ewigkeit. Gott hat vielfach die Tür aufgetan. Auch heute Morgen sind wir darauf angewiesen, dass er die Tür auftut. Mein kümmerliches Reden kann es nicht tun. Ich kann nur bezeugen, kann nur stotternd von der Liebe Gottes reden. Weiter. In diesem Frühjahr haben wir zwei Jubiläen gefeiert. 100-jähriges Bestehen der Gemeinschaft Philadelphia und des Blauen Kreuzes. Das waren 1896, vor 100 Jahren, ein paar Männer und Frauen, die Frieden mit Gott fanden durch den Glauben an Jesus. Waren evangelisch, getauft, konfirmiert, kirchlich getraut, alles schön. Aber sie hatten nicht das Eigentliche. Wer Jesus nicht hat, der hat das Eigentliche und versucht auf tausend Weisen das Eigentliche zu finden. Im Wandern, im Schwimmen, im Sport, im Vergnügen, in Begegnungen. Nichts gegen die Dinge, schön, Gott schenkt sie ja. Aber meine Lieben, das schönste Kunstwerk, der schönste Erholungsort, Urlaub, die schönste irgendwie sonst, was man erleben könnte, kann mir keinen Frieden mit Gott schenken. Und die kamen zum Glauben. Und ihr Motto hieß, wenn sie anderen im Glauben begegnen, sie dürfen einen persönlichen Heiland haben. Persönlichen Heiland. Nicht einfach nur ein bisschen religiöse Funktion, einen persönlichen, eine persönliche Lebensgemeinschaft mit dem Herrn. Haben Sie die? Ich habe sie. Kann mich deswegen nicht rühmen. Ist Gnade. Da tat damals Gott Türen auf, bei Bauern, Handwerkern, Kaufleuten. Und die konnten nicht schweigen. Mieteten sie eine Wohnung in der Verdolerstraße, Färberei Thomas in dem Haus. Und dann haben sie später das Vereinshaus im Madel gebaut. Und ihre Spargrossen dahingegeben, damit sie ein größeres Haus hätten. Auch mir ging die Tür auf, obwohl ich aus einem gläubigen Elternhaus komme und meinen Eltern bis in Ewigkeit danke, dass sie mir den Glauben vorgelebt haben. Aber für mich persönlich hatte ich nicht die Klarheit. Das kam in Tübingen nach einem Gespräch mit Professor Karl Heim, dem berühmten Theologen und Naturwissenschaftler. Seitdem kann ich sagen, bis zum Schwören kann ich es wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Wunderbar. Tür des Wortes. Das war das Zweite, was Paulus sich erbat von den Fürbittern. Dann das Dritte, dass ich das Geheimnis Christi so offenbar mache, wie es sich gebührt. Meine Lieben, hier kann ich nur noch stottern, das Geheimnis Christi. Er ist ja der Sohn Gottes, der Heiland der Welt, der König des kommenden Weltalls. Man wird mit ihm nie fertig. Man wächst immer mehr mit Erkenntnissen, die uns zugleich demütigen. Man wird in der Nachfolge Jesu für sich selber gesagt nicht besser. Sondern immer ärmer, armlos und immer blößer und Jesus immer größer. Ist der Christenleutelauf wunderbar. Darf man so ein paar Dinge nennen, die die Heilige Schrift von Christus sagt. Durch ihn ist alles geschaffen, was geschaffen ist. Ist wunderbar. Habe ich früher nicht geahnt. Nicht gewusst, ist mir erst später aufgegangen. Er ist der Schöpfer aller Dinge im Auftrage Gottes des Vaters. Können Sie das begreifen? Lesen Sie Johannes 1 nach, da steht es geschrieben. Anfang war Christus, das Wort. Durch ihn ist alles gemacht und nichts ist da, was nicht durch ihn gemacht ist. Darum lebt auch in allen Menschen ein verschüttetes Heimweh nach dem Heiland. Ein verschüttetes. Sie versuchen es auf tausend Weise, diesen religiösen Hunger zu stillen. Wunderbar. Es ist in jedem Ding ein Klang wie in der Kirchenglocke und wartet auf den Glöcknerbank, dass er den Sang entlocke. Herr, gib uns Glöckner, die verstehen, die Glocken wegzuschwingen. Darum sind auch alle Menschen hoffnungslos religiös, hat der russische Schriftsteller Berdjajew gesagt. Alle Menschen, selbst wenn sie Gott fluchen und Gott weglaufen, sind zutiefst hoffnungslos religiös. Denn diese Welt mit all ihrer Schönheit kann mir nicht geben, Leben, Hoffnung, Seligkeit. Wunderbar. Du bist alles geschaffen. Jetzt kommt das Zweite. Er, Christus, der Sohn Gottes, der Präexistente, wie man theologisch sagt, der vor aller Welt da war, wird der Herabsteiger bis zum Tod am Kreuz. Ich traf einmal einen Kaufmann aus Holland, der Schweiz, bei einer Freizeit. Und der merkte dann bald, dass wir evangelische Jugendgruppe waren. Er sagte, sagen Sie mal, glauben Sie wirklich an die Menschwerdung Gottes? Ich sage, ja. Ja, das ist doch unglaublich. Ja, das ist auch unglaublich. Dass der allmächtige, ewige Gott, der die Welten geschaffen hat. Kürzlich hat man in der Presse lesen können, dass man mit einem modernen Teleskop Galaxien entdeckt hat, die Milliarden von Lichtjahren von uns entfernt sind. Können Sie das begreifen? Dass dieser allmächtige, allwissende Gott, der mich kennt bis in die Tiefe meiner Träume, vor dem ich kein Reis ausnehmen kann, obwohl ich es oft möchte, dass der diese Erde besucht in der Gestalt Jesu, seines Sohnes. Geboren in der Krippe, nicht in der Klinik oder in einem vornehmen Krankensalon, im Notquartier zu Bethlehem. Gestorben am Marterkreuz auf Golgatha. Kein römischer Bürger durfte gekreuzigt werden, das wäre unter seine Ehre gewesen. Aber der Sohn Gottes, für den hat man das Kreuz. Und zuletzt rief er aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war kein platonischer Schrei, sondern er war wirklich von Gott verlassen und schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er die Sünde, die Gottlosigkeit aller Zeiten, aller Menschen auf sich genommen hat, im Auftrag Gottes des Vaters und das willig getan hat. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Gott war in Christus und versöhnte den Kosmos mit sich selbst. Das ist die vorlaufende Gnade, wie wir diese Tage durch Pastor Kühne hören, die Vorliebe Gottes. Ehe ich durch deine Hand gemacht, hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Wunderbar. Seitdem ist das Kreuz die Quelle unseres Trostes im Leben und im Sterben. Und bei uns zu Hause hängt im Flur ein Bild von der Kreuzkirche, da steht der Richtspruch drauf, der damals beim Richtfest eingemauert wurde. Sein Kreuz ist all mein Ruhm. Wunderbar. Aus dem Lied, am Kreuz meines Heilands, da ist mein sicherer Stand. Da blicke ich auf und sehe im Geiste Gottes Lamm, wie es für mich geblutet hat und starb am Kreuzestamm. Da muss ich schamerfüllt gestehen, zwei Wunder ich erfind, das Wunder seiner großen Lieb und meiner großen Sünd. Das muss ich immer wieder neu bekennen. Ich wachte heute Morgen so geschlafft auf, kennen Sie das auch? Die Tage machen ja etwas nervlich fertig. Was waren das für wunderbare Tage? Welche Botschaft? Welche Atmosphäre? Welches Wetter? Welcher Zulauf? Was hat Gott den Brüdern Gnade gegeben? Auch gestern Abend, der doch bis in Europa hinein bekannte Peter Hane bezeugte Jesus, den Gekreuzigten, auferstanden in einer Ernsthaftigkeit, wie ich es bei ihm lange nicht gehört habe. Wunderbar. Geht's weiter. Jesus Christus, der Auferstandene, der Erhöhte, der Anwalt, der allmächtige und barmherzige Anwalt an der allerhöchsten Stelle. Er ist ja nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Das ist das größte Wunder. Ohne den auferstandenen Herrn brauchen wir nicht hier zu sein. Machen wir besser ein Picknick im Walde. Nichts gegen Picknick, ja? Warum fahren wir dann Kilometer weit? Warum stehen wir dann manchmal früh auf? Warum haben wir die stille Zeit? Weil Jesus lebt. Ohne die Auferstehung Jesu ist unser Glaube 0, nix. Sagt Paulus 1. Korinther 15. Ist unsere Hoffnung nix. Ist mit dem roten Strich des Todes alles aus. Vor dem Richtstuhl Gottes. Und wehe mir, wenn ich keinen Heiland habe. Ich sagte, heute Morgen wachte ich so geschlafft auf. Und dann lasen wir die Losung. Wunderbar heute. Und wenn ich mitten in der Angst bin, so erquickst du mich. Ich hatte Angst vor diesem Morgen. Können Sie sich das vorstellen? Freute mich wohl. Ich hatte zugleich Angst, wie wird die Atmosphäre sein? Werde ich die Kraft haben? Und dann heißt es, darum sind wir guten Muts im Lehrtext. Mitten in unserer Schwachheit, in Ängsten, Verfolgungen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Da habe ich gedacht, jetzt bist du gerade richtig. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ist doch wunderbar. Er ist der Anwalt, der erhöhte Anwalt, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dir ist das Weltall untertan. Dich beten alle Himmel an. Dir beugt sich, was auf Erden ist und was die Hölle in sich schließt. Domini sumus, hat Luther zu Melanchthon gesagt. Wir sind des Herrn in einer gefährlichen Situation. Das heißt aber zugleich auch, wir sind Herren, lateinisch. Weil ich des Herrn bin, darf ich in der inneren Überlegenheit des Glaubens und der Liebe die nächste Stunde packen. Die Herausforderung, die Aufgabe, die Schwierigkeit und im Danken für Durchhilfen, tun Sie das auch, konkret danken, für Durchhilfen, für Erquickungen, für Begegnungen, für Segnungen, für überraschende Dinge. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Ein Anwalt, allmächtig, zu dem wir Zugang haben. Ein Anwalt für Schwache, lesen Sie nach Hebräer 4. Wir haben einen hohen Priester, der mitleidet unter unserer Schwachheit, die vielleicht begründet ist in der Erbanlage, im Seelenlager, Temperament, schwierigen Erfahrungen der Kindheit und so weiter. Der Anwalt der Schwachen, er schämt sich nicht meiner Schwachheit, steht da geschrieben. Wie gut, dass das da steht. Und darum lasst uns hinzutreten, mit Paresia, griechisch auf Deutsch, mit dem Mut, alles auszusprechen. Er ekelt sich nicht, der erhöhte Herr, vor meiner Schwachheit. Er will mich herausreißen und will mich immer wieder neu erquicken und durchbringen. Der Anwalt, dem ich alles sagen darf. O Herr, dem keiner kann entgehen, dich lasse ich gern den Jammer sehen. Dann das Letzte, der Alleserneuerer. Jesus Christus bleibt ja nicht immer zu Rechten Gottes, der Erhöhte, den wir noch nicht sehen, sondern im Glauben gewiss sein dürfen. Er wird einmal wiederkommen. Vielleicht näher ist die Wiederkunft Jesu, als wir denken. Denn Jesus hat gesagt, bevor ich wiederkomme, wird die Welt immer dunkler werden. Die Sittenlosigkeit wird überhand nehmen, die Angst wird überhand nehmen, die Liebe wird in vielen erkalten, es wird den Menschen bange werden vor Erwarten der Dinge, die da kommen, es werden die Probleme immer unbeherrschbarer werden, können Sie ja täglich sehen, Fernsehen, wir tragen mit. Und die Gemeinde Jesu wird einsamer werden. Kommt die Sorge, werden wir dann durchhalten, wenn die antichristlichen Mächte auf uns losprallen? wenn es nicht mehr schick ist, zur Kirche zu gehören, ist ja heute schon nicht mehr schick, aber wenn es eine Schande sein wird, wenn man Christ ist. Ihr müsst gehasst werden von allen Menschen um meines Namens willen, hat Jesus gesagt. Herr Jesus, lass mich dann durch deine Kraft an deiner Seite sein. Und durch die Wiederkunft Jesu, durch Gericht und Gnade, schafft er den neuen Himmel und die neue Erde. Lesen Sie mal das vorletzte Kapitel der Bibel. Steht, siehe, ich mache alles neu. Neue Menschen mit neuer Leiblichkeit, mit dem Wiedersehen der Vollendeten, neue Pflanzenwelt, neue Tierwelt, ohne Schatten des Todes, in einer wunderbaren Gemeinschaft mit Gott, unglaublich. Gibt es keinen Liebesmangelschaden mehr, keine Platzangst, keinen Nachholungshunger, keine Torschlusspanik, keine Tränen mehr, keine Angst mehr, keine Sünde mehr. Siehe, ich mache alles neu. Wunderbar. Wissen Sie, was Konrad Ferdinand Meyer dazu gesagt hat? Einst springen reich die Quellen auf des Lebens und keine Schale streckt sich mehr vergebens. Dann kniet das ganze Volk auf vollen Garben. Kein Stuhl bleibt leer und keiner darf mehr darben. Sieh, ich mache alles neu. Der alles erneuere, dann wird wieder wie am Anfang sein. Gott sah an, alles was er gemacht hat und siehe, es war sehr gut. Und dann kam der Absturz durch den Sündenfall mit all den Nöten. Aber einmal wird Gott alles wenden. Halleluja. Nun kommt alles darauf an, dass wir uns persönlich an diesen Herrn binden, an Jesus, der wartet, der ruft, der lockt, dass ich mit Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft für Leib und Seele, mit Leib und Seele für Zeit und Ewigkeit diesem Herrn gehöre. Wie waren die drei Punkte noch? Betet für uns, dass mir eine Tür des Wortes aufgetan werde, das Geheimnis Christi. Könnte ja noch vieles sagen, das Haupt der Gemeinde, der hohe Priester, der Hirt seiner Herde, der König aller Könige. Aber wunderbar, der Schöpfer, der Herabsteiger, der erhöhte Anwalt und der alles Erneuerer. Wohl uns des feinen Herrn. Amen, wir wollen beten. Herr, einen solchen Armen, welchem alles fehlt, hast du dir zum seligen Eigentum erwählt. Herr, von heute ab, für immer und ewig, dein Eigen, das schenke, Herr. Amen. Meine Lieben, darf ich noch, ehe der Chor auf meinen Wunsch hin das Jerusalem-Lied singt, Jerusalem, das so viel bedeutet in diesem Jahr, weil über den Status von Jerusalem verhandelt wird. Wir wollen das Fürbitten begleiten. Verhandlung Israel, Araber und so weiter. Geheimnisvoll, was alle in der Bibel dazu steht. Darf ich noch mal bitten, dass wir ein Glaubensopfer einlegen für die Ausbreitung des Evangeliums, für die Sache des Herrn Jesu, für die Gemeindetage. Wir sind beschämt, was sie uns gegeben haben, vor allem gestern Abend. Ich habe fast nur Scheine gesehen in dem Beutel, der da aufgehalten wurde. Ich selbst konnte nur 2 Mark dabei tun, ich hatte schon vieles andere gegeben. In der Bibel steht ja vom Zehnten die Rede. Malachi 3, Vers 10, bringet den Zehnten in mein Haus und prüfet mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels auftue und Segen herabschütten die Fülle. Es hat sich niemand für Jesus arm geschenkt und damit für den Nächsten, auf den mich Jesus aufmerksam macht. Dann mache ich mal aufmerksam einen Büchertisch und Kassetten von diesem Gottesdienst können Sie auch kaufen, können Sie auch mitnehmen. versenden, ich werde viele versenden an einsame Kranke, Leidtragende, die gerne hier wären, nicht können, ist was Wunderbares, dass wir das so haben dürfen.